Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Sagt Hallo und herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino bei Radio Blau, Radio Fratz und Radio Korax.
I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Mein Mundwerk ist noch ein wenig eingefroren, glaube ich. Ich übergebe an die lieben Kollegen im Studio. Hallo Aki.
Konnichiwa, guten Morgen. Ich grüße euch.
Schon mal ein schöner Hinweis auf unseren Filmstart.
Hinweis.
Unter anderem, und Ali ist hier. Hi.
Ja, guten Morgen.
Hast du dich einen grönländischen Gruß dabei? Und Flo kommt auch gleich noch. Wir hören noch Robert, wir hören noch Jasmin.
Wer wusste es noch? Und verarschen Sie uns nicht, Mark.
Kirk Schmidt?
Schmidti? So, wir sind damit angekommen bei unserem, wir fangen nämlich an heute mit dem
Filmstart der Woche.
So sieht's aus. Top 3 knubbeln wir noch aus, ob nun oder ob nicht. Aber fest steht in jedem Fall schon mal der Filmstart der Woche. So viel ist sicher. Und ja, da kann man ja durchaus auch nochmal hier so ein bisschen Musik machen, oder?
Na? Hi!
So. Die Aki, wie man hört, und auch der Flo und ich, wir sind nach Japan gereist und haben dort ja Brendan Fraser dabei begleitet, wie er zunächst einmal als ja etwas unterbeschäftigter Kleindarsteller, möchte ich mal sagen, obwohl er der Größte ist, regelmäßig in allen Gesellschaften.
Ja.
Ja, als Kleindarsteller hier vor allen Dingen halt irgendwie kleinere Rollen im Fernsehen übernimmt oder halt irgendwie
Zahnpasta-Werbung,
genau, also großer Werbestar. Und sich so mehr schlecht als recht eigentlich über die Runden ja so lebt. Und ihm wird dann tatsächlich bei einer Beerdigung ein sehr interessantes Angebot gemacht.
Genau. Er ist ja Schauspieler und das kann er besonders gut und deswegen wird er gebucht als jemand, der Familienmitglieder beziehungsweise Personen, die Japanern in ihrem Alltag als Bezugsperson oder jemand, der die Einsamkeit eben füllt oder beziehungsweise für das, was gebraucht wird, eben ersetzt und darstellt. Also Vater, Mutter, Kind, also in dem Falle Vater oder ein guter Freund, mit dem man Computerspiele spielen kann, ein Besuch in der Karaoke-Bar, der mit anfeuert, alles verschiedene Thematiken, wo man jemanden einsetzen kann über die Agentur Rental Family.
Und das ist ja auch ganz schön eigentlich und okay, wenn diejenigen, die ihn anheuern, dann im Endeffekt auch diejenigen sind, die Bedarf haben, also
genau,
die auch informiert sind und wissen, dass das alles eigentlich nicht echt ist. Problematisch wird es halt dann eben, wenn anderen etwas vorgemacht werden soll.
Genau. Der wird einmal gebucht, also es sind ein paar nette Zusammenschnitte, wo er dann wirklich gebucht wird von den Leuten, die ihn auch brauchen, aber es gibt auch zwei, die eigentlich den Hauptfilm ausmachen, die Thematiken, dass er einmal für ein junges Mädchen den Vater spielen soll. Das Mädchen ist japanisch-amerikanischer Abstammung und da passt natürlich, dass er als amerikanischer Vater dann nach 7 Jahren auftaucht und so tun soll, als wäre es ihr Vater und sie glaubt das eben auch und baut zu ihm eine Bindung auf. Und dann ist er noch als, ich habe es nicht ganz, ich hoffe, ich habe es richtig mitbekommen, er soll ein
Interview führen
und genau, soll einfach quasi einen Reporter spielen für einen alten Schauspieler, der sich freut, dass sich nochmal jemand mit ihm beschäftigt und mit dem baut er dann über die Zeit dann eben auch eine freundschaftliche Beziehung auf. Und das sind so die Momente, wo man so als Zuschauer eben so moralisch denkt, ah, ist das richtig? Und er merkt das eben auch, ob er sich da in der Rolle richtig fühlt. Und das sind so die Knackpunkte eigentlich des Films, wo man eben mitfiebert. Also so ging es mir zumindest.
Spannend, dass da erst, also ich fand tatsächlich, dass diese moralische Frage schon früher aufgemacht wird tatsächlich, nach seinem ersten Arbeitstag, weil der Film da nämlich auch das eine Mal einen richtig guten Umschnitt macht und den Vergleich, der einfach auch offensichtlich ist, auch nahelegt, wo er dann abends bei einer Sexarbeiterin im Bett liegt um auch nochmal zu zeigen, dass das, was er tut, eigentlich auch nichts anderes ist als das, was sie tut, nur halt eben auf eine weniger körperliche Ebene.
Ja, aber es ist ein Unterschied, ob ich jetzt Rache, ich brauche jemanden oder ja, ich brauche jemanden für was anderes, von dem die andere Person nichts weiß, dass es gebraucht wird.
Das kommt dann nochmal oben drauf, genau.
So macht er einfach eine Dienstleistung für Leute, die ihn auch darum bitten, das zu tun und bitten eben darum, dass es richtig, also so authentisch wie möglich rüberbringt. Das ist halt der Knackpunkt.
Ja, in so einer leistungsorientierten Gesellschaft halt eben wie die japanische, ne, wo auch viel Einsamkeit einfach herrscht in so einer Metropole wie Tokio, ist das dann in dem Fall auch nachvollziehbar. Ja, aber er fühlt sich ja am Anfang auch überhaupt gar nicht so richtig dafür gemacht, ne? Ja. Und wehrt sich ja eigentlich eher dagegen.
Ja, es ist so ein ziemlicher Culture Clash, ne? Also in Japan ist das, ich habe da mal recherchiert, das gibt's ja wirklich und ist auch gar nicht so ungewöhnlich. Und für ihn ist das befremdlich und ich glaube auch für einen Zuschauer der westlichen Welt, die sagen, was ist das denn? Hä, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Also dass man klar eine Sexarbeiterin hat, die man bezahlt für sowas, das ist vielleicht noch bekannt, aber dass man jemanden anheuert, der ein Familienmitglied, Freund oder Arbeitskollegen spielt, das ist ja vielleicht ein bisschen ungewöhnlicher. Und wohingegen in Japan, die sagen, ja, das gibt's bei uns. Stimmt. Interessanter Film, aber kennen wir ja so eigentlich. Für uns ist es was Ungewöhnliches.
Ich glaube, ich finde auch das erste Beispiel, was im Film gemacht wird, also da, wo er noch sehr kalte Füße bekommt, ist auch da, wo ich auch da saß und dachte, das ist eine richtig coole Art und Weise, das zu benutzen, diese Dienstleistung. Ja. Weil das ja wirklich, wo du auch wirklich merkst, so ja, das ist halt für die Person, die hat keinen anderen Ausweg aus der aktuellen Situation, die sie so irgendwie hat und findet so einen Ausweg und zu einem besseren Leben tatsächlich auch einfach. Das fand ich schon auch irgendwie ziemlich cute. Gibt dann später natürlich auch ein paar Sachen, wo man sieht, was die Problematiken an eben dieser Art von Job beziehungsweise diesem Berufsfeld sind. Also nicht nur mit ihm und auch, sondern vor allem auch mit seinen Mitarbeitern, ja.
Ja, es schafft ein Verständnis auf jeden Fall für diejenigen, die so eine Dienstleistung dann auch irgendwo in Anspruch nehmen. Aber es zeigt halt eben auch das moralische Dilemma. Das ist auf jeden Fall klar. Und ja, dieser Cuteness-Faktor, der zieht sich ja durchaus auch durch den ganzen Film. Also der ist schon, es ist schon ein Feel-Good-Film auf jeden Fall, würde ich sagen.
Ja, also es ist zwar emotional, aber positiv emotional. Man baut schon, also dadurch darauf, dass die Leute so authentisch dargestellt sind, sowohl halt Brendan Fraser als auch die ganzen japanischen Protagonisten, da baut man dann auch irgendwie so ein Mitgefühl oder man kann so nachempfinden, wie es denen geht. Also gerade bei dem älteren Herr, der ewig lange in der Filmbranche war und jetzt halt quasi alt ist, der freut sich natürlich auch, dass jemand ihm zuhört und mit dem er noch Abenteuer erleben könnte oder auch nicht.
Und die Tochter freut sich halt eben darüber, dass sie meinen Vater hat.
Ja, genau. Bei dem alten Mann übrigens, da haben sie auch gutes Casting gemacht. Ja. Das ist ein alter japanischer Darsteller, der hat über 240 Filme gemacht. Am Ende des Films wird immer mal gesagt, dass er diese Figur im Film über 100 Filme gemacht hat und da dachte ich im Film schon so, das aber wäre ja fast schon wenig für so solche Leute, die da in den 70ern potenziell irgendwelche Yakuza-Leute gespielt haben, weil die haben halt 5 Filme im Jahr gedreht. Und da habe ich nachgeguckt und war so, ja, der hat halt irgendwie über 240 Filme gemacht, dieser Mann. Das heißt, da haben sie auch einfach den entsprechenden Typen reingecastet.
Ja. Also es hat auch wirklich alles, also das Casting war super, die Leute waren alle nachvollziehbar und authentisch. Das hat mir echt gut gefallen. Und ich war letztes Jahr im April, Mai in Japan und für mich war es auch ein Kulturschock. Also das war alles so krass und wenn man das dann nochmal aus so einer Filmdistanz sieht, dann erinnert man sich dran, ja, es gab diese verrückten japanischen Werbungen. Das ist wirklich immer, und die Ortschaften und die Vororte und das Leben in Japan und eben auch in diesen kleinen Wohnungen, das hat einen irgendwie richtig abgeholt. Man kann richtig gut in den Film eintauchen, also ich konnte es zumindest. Hat mir gut gefallen.
Ja, die Regisseurin, die auf den Namen Hikari hört, eigentlich Mitsuyo Miyazaki heißt und die hatte bereits 2019 den Film 37 Seconds gemacht, auch damals schon mit dem Drehbuchautor gemeinsam, Stephen Blahut. Der auch als Kameramann arbeitet und die hatten dann auch den Panorama-Publikumspreis gewonnen auf der Berlinale. Sie lebt in den Vereinigten Staaten, das heißt, der Film ist auch zum großen Teil halt eben amerikanisch produziert tatsächlich. So kommt dann auch, denke ich mal, Brendan Fraser da mit rein in das Ganze. Der auch sehr gut passt, ne? Der hat so ein bisschen einen Reprise seiner The Whale-Rolle, also als sehr gutmütiger Typ so.
Er darf halt sich selber so ein bisschen spielen auch und ist gleichzeitig in dieser Rolle von, ich weiß gerade gar nicht, ich habe eben im Rahmen dieses Films auch mal mitbekommen, dass es gibt ja ein paar Leute aus Amerika, auch die Anfang der 2000er, wo man es gar nicht erwartet hat, ultra berühmt in Japan waren für eben genau diese Art von Werbung und sowas. Also das ist ja auch nicht aus der Luft gegriffen, sondern irgendwelche Leute, die bei uns in der Versenkung verschwunden sind, waren in Japan riesige Stars und wurden dafür Werbung gebucht und haben damit halt ihr Geld verdient.
Sieht man regelmäßig auf jeden Fall auch. Ich meine, wir haben es ja auch schon bei Lost in Translation gehabt, ne, mit Bill Murray, ne, der den Suntory Whisky damals angepriesen hatte. Genau, also das ist durchaus normal, ja.
Ja. Das passt.
Wie fandst du es, Flo? Erzähl.
Ich glaube, ich bin nicht so begeistert wie ihr einfach. Ich fand's halt
süß.
Warst
du schon mal in Japan?
Nee, war ich nicht. Gut, dann. Entschuldigung. Ich weiß aber nicht, ob das eine Rolle spielt dafür. Ich fand halt, hatte das Gefühl, dass diese ganze Sexarbeitsthematik, die da irgendwie so angeschnitten wird, irgendwie, also dass halt viele Sachen nicht so richtig auf den Punkt kommen bei dem Film. Dann auch, dass er mir wieder ein bisschen zu lang war und irgendwie nicht so richtig ein Ende findet irgendwann. Und ich glaube, der Film wäre interessanter gewesen fast schon, wenn wir jetzt diese Geschichte mit, wo er den Vater spielt, weil da geht es ja darum, dass dieses Mädchen auf eine Schule soll und deswegen braucht es einen Vater. Und ich dachte mir die ganze Zeit auch so, ich glaube, das wäre auch cooler gewesen, wenn die Kleine einfach Bescheid weiß, weil die wirkt auch wie ein Kind, was damit voll arbeiten könnte und damit auch.
Ja, aber so darum geht es ja eigentlich. Mhm. Diese Frage quasi, wie viel kannst du dann noch eben dem Kind zumuten, beziehungsweise solltest du nicht immer ehrlich sein? So, die Ehrlichkeit ist ja auch das, was er von Anfang an eigentlich in Frage stellt hier, ne?
Ja, aber ich hatte das Gefühl, es zieht sich, also es hat sich dann doch irgendwie ein bisschen gezogen, bis wir da hinkommen oder so und irgendwie, es waren so einzelne Sachen drin, wo ich so dachte, ja, das finde ich irgendwie gerade gut, aber irgendwie hat es dann manchmal auch wieder nicht wirklich zu irgendwas geführt, dass ich so war, ja, ist schon alles ganz niedlich, aber ich bin jetzt nicht hellauf begeistert oder sowas davon. Mhm. Aber ich fand es auch nicht grausame Scheiße oder sowas, ne? Also nicht, dass ich mir dann denke, nur nein,
das ist ganz schlimm. Tatsächlich ähnlich. Also ich war jetzt auch nicht so hellauf begeistert wie Aki vielleicht. Die darf jetzt gleich noch eine Lobhudelei hinterher schieben. aber ich fand ihn sehr schön in jedem Fall. Ich fand dieses gerade, was ja auch interessant ist, ne, sie als amerikanische Regisseurin, das da auch sicherlich nochmal mit reinbringt, diesen Culture Clash halt wirklich interessant. Ne, dieses Japanische auch eben durchaus von der Draufschau und das Amerikanische, was dann halt eben damit reinkommt, diese Expats und so, das gibt's ja alles, ne, zuhauf. Und das fand ich halt schon so als Perspektive in jedem Fall interessant und ja, die Figuren sind halt einfach toll. Also, ne, gerade eben der Regisseur, der Schauspieler, den fand ich halt wirklich toll. Also
mit dem hatte ich auch eine Menge Spaß.
Ja, es ist halt wirklich, also das spielt zum einen einfach unheimlich gut so, aber die als Figur ist da einfach auch gut geschrieben so. Also, ja.
Ich glaube, ich hatte nur ein bisschen, bei den Mädchen war dann doch viel von diesem Mädchen und diese Mutter war irgendwie so unter, die war irgendwie nicht da und ich glaube, das hat mich irgendwie, fand ich ein bisschen komisch, dass so wenig aus dieser Mutter gemacht wird und was da Phase ist, sag ich mal.
Ja, aber man muss ja nicht immer alles auserzählen. Der Film erzählt ja schon sehr viel aus, aber vieles kann man ja auch sich durchaus mal selber dann irgendwie denken. Das ist dann schon okay. Und ich fand ihn also einfach sehr schön gemacht auch und erzählt und er zieht einen rein und hält einen halt wirklich auch über die gesamte Lauflänge, finde ich, dabei.
Ja, also mich auf jeden Fall. Und was du eben sagst, das muss nicht immer alles auserzählt werden. Und das macht ja auch japanischen Film aus, dass eben viel Raum für zum Nachdenken, um mal ein Gefühl wirken zu lassen, gelassen wird. Und das macht der Film. Und es gab schöne Bilder von Japan, von Tokio. Wenn man schon mal da war, erinnert man sich an vieles zurück. Und wenn man noch nicht da war, macht das auf jeden Fall Lust auf mal einen Besuch in Japan. Und mich haben die Gefühle und die Thematik, weil man sich über sowas noch nie Gedanken gemacht hat, sehr abgeholt und auch zum Nachdenken angeregt und ich kann den unentwegt gut empfehlen. Also für mich waren das 2 Stunden gute Unterhaltung. Mhm.
Ja, schaut es euch an. Rental Family läuft wirklich sehr breit an in dieser Woche. Rental Family, unser Filmstart der Woche. Ja, und damit liegt er mehr oder weniger so ein bisschen im Ranking vor Ein einfacher Unfall, dem neuen Film von Jafar Panahi. Ein Film, der vielfach gefeiert wird und das durchaus zu Recht. Aber mich dann auch irgendwie nicht so sehr erreicht hat, wie ich es gedacht hätte tatsächlich. Und damit spreche ich dir, glaube ich, auch aus der Seele.
Geht mir ähnlich. Ja. Also ich war auch gespannt, so, weil ich habe jetzt noch nicht so viel aus dem Iran und sowas gesehen. Natürlich so im Jahr davor Der Feigenbaum, der mich halt schon sehr erwischt hat und der mich auch extrem beeindruckt hat. Vielleicht habe ich dementsprechend meine Erwartungen irgendwie hochgelegt, weil auch wenn es ein anderer Film ist, sind ja, auch wenn das jetzt irgendwie vielleicht blöd klingt, Thematiken oftmals sehr ähnlich und überschneidend bei diesem iranischen Exilkino, würde ich mal sagen, weil es geht meistens um Unterdrückung, um irgendwie auch Arbeitsverbot oder eben Unterdrückung von Frauen, Minderheiten und anderen, also Leuten, die einfach gegen dieses Regime sind. Hm. So, hier geht es ja auch wieder um Menschen, die gefoltert wurden im Gefängnis und potenziell ihren Folterer erkennen.
Ja, aber der Unterschied ist nun mal zunächst einmal ganz klar, im Gegensatz zu Asghar Farhadi beispielsweise oder auch zu dem von dir jetzt gerade angesprochenen Orangenbaum.
Feigenbaum.
Orangenbaum war der andere, das war der israelische, genau. Der Feigenbaum. Das sind Exilregisseure und Regisseurinnen. Aber Jafar Panahi weigert sich halt, das Land zu verlassen. Ne?
Aber,
nee. Er lebt dort, er arbeitet dort, obwohl er Arbeitsverbot hat. Das heißt, er produziert seine Filme komplett unter dem Radar. Das merkt man den Filmen teilweise auch an, wenn wir uns da beispielsweise an Taxi Teheran erinnern, der ja auf der Berlinale damals den Goldenen Bär gewonnen hat. Das war so ein Film, der spielt fast ausschließlich wirklich in diesem Taxi und die Schauspieler und Schauspielerinnen, die dort auftreten, sind allesamt nicht genannt und das musste alles so dermaßen geheim gehalten werden und der Film rausgeschmuggelt werden. Und das ist in der Vergangenheit halt regelmäßig der Fall gewesen bei Panahi, der damit dann eben auf den Filmfestivals regelmäßig Preise gewann, aber eben auch nicht dorthin reisen konnte.
Aber ist er nicht gerade, also ich meine, er ist gerade in Amerika und ich weiß, ich habe das mich mit...
Panahi ist nicht in Amerika.
Doch,
nicht,
dass der war letzte Woche, wenn ich es richtig mitbekomme, war der auf einem Q&A in Amerika zum Kinostart davon nämlich. Weil vielleicht ich meine, er ist nämlich inzwischen... Nee. Der war vor Ort und ich meine nämlich, dass der inzwischen auch raus ist und nicht mehr vor Ort dreht. Und ich weiß aber, dass beim Feigenbaum auch Szenen geheim gefilmt wurden im Iran.
Das stimmt.
Iran.
Beim Feigenbaum war das tatsächlich auch so und da war das ja auch so, dass die...
die Autosachen.
Die Autor und also vor allen Dingen Autor und Regisseurin und Regisseur irgendwie, die durften ja auch nicht nach Cannes reisen.
Genau, nee, ich meinte eigentlich die Autoszenen im Feigenbaum.
Genau. Ja, nee, schon klar. Aber die durften halt eben auch nicht nach Cannes reisen. Das heißt, die... sind auch noch im Iran gewesen. Das hatte ich dann auch irgendwie mitgekriegt. Aber Panahi hat meines Wissens das Land nicht verlassen. Er hatte ja lange Zeit, war er tatsächlich auch im Gefängnis oder kurzzeitig war er im Gefängnis und er hatte lange Zeit Hausarrest und eben ja immer noch ein anhaltendes Berufsverbot. Also das sind halt eben die, ne, wie auch immer, die sehr schwierigen Voraussetzungen und Bedingungen, unter denen dieser Film entstand. Und das muss man in jedem Fall dann auch mitdenken. Aber wir reden, glaube ich, erstmal über den Film und worum es überhaupt geht. Flo, magst du loslegen?
Oh Gott,
ich kann es sonst auch
übernehmen. Du hast das, glaube ich, gerade präsenter.
Naja, klar, so ein bisschen. Ne? Ich hatte ihn ja in Carlo Vivari gesehen. Das ist dann im Sommer im letzten Jahr gewesen, irgendwann im Juli. Aber wir begegnen zunächst einmal eigentlich einer Familie und da ist Vater, Mutter und auch ein kleines Kind in einem Auto und wir bekommen hier am Anfang so einen leichten Konflikt irgendwie auch mit, aber durchaus haben wir erstmal diesen Fokus halt wirklich auch auf diese drei Figuren und lernen die kennen und ne, wir gehen ins Kino und suchen uns erstmal die Figuren, mit denen wir uns verbinden können quasi für die nächsten zwei Stunden. Und in diesem Fall wird diese Verbindung sehr jäh und sehr abrupt gebrochen, denn diese Familie hat dann eben eine Autopanne und der Vater geht mit dem Auto in eine Werkstatt und dort treffen wir dann eben auf einen Mechaniker, nämlich Wahid. Und Wahid nimmt das eigentlich zunächst nicht wahr, dass da jemand ist. Ein anderer Kollege kümmert sich halt eben um den Klienten. Aber was er hört, sind die Schritte und das Quietschen eines Holzbeins. Und die Stimme dieses Mannes und das Quietschen des Holzbeins und die diese Schritte, die lösen in ihm ein Trauma aus und lösen in ihm eine Erinnerung aus. Und zwar an seine Zeit im Gefängnis, wo er mit der Kapuze über dem Kopf, wie viele andere, halt gefoltert wurde und er erkennt jetzt plötzlich halt eben dieses Holzbein, dieses Quietschen, die Stimme und macht eine Kurzschlussaktion, beschließt kurzerhand, ihn zu entführen und packt ihn ins Auto und fährt los, aber er ist sich dann auch nicht mehr so richtig sicher, ob es wirklich ist. Und möchte sich gerne rückversichern und zwar bei den anderen Mitinsassen und Insassinnen, mit denen er gemeinsam im Gefängnis war, um herauszufinden, ob es sich halt wirklich um diesen Folterer, um diesen Peiniger handelt, den sie jetzt da hinten im Kofferraum haben. Und so beginnt quasi ein Roadmovie mehr oder weniger. Also wir haben hier eine Gruppe von Leuten im Auto und um das Auto herum und die halt sich eben in diesem moralischen Dilemma befinden.
Ja, und dann passieren Dinge. Manche absurder als andere, manche nachvollziehbarer, manche sind, ja, das ist schon alles, man merkt auch, dass das alles einfach nicht so leicht ist für alle Beteiligten.
Absolut, und man merkt halt auch, ich meine, Panahi hat nie wirklich öffentlich gesprochen über seinen Gefängnisaufenthalt und ob ihm Folter eben, ja, ob er gefoltert wurde dort oder nicht, aber man merkt schon, dass hier auf jeden Fall auch eine Verarbeitung ist dieser Zeit und dass auch ein persönlicher Film ist in jedem Fall. Es wird viel geredet, es wird viel eben auch diskutiert und das für und wieder abgewogen und man bekommt hier viel von den Traumata der einzelnen Figuren auch mit. Ja, und ist dann so ein bisschen hilflos irgendwie in dem Ganzen mit drin.
Ja, also ich... Ich will auch gar nicht sonst, ich weiß, dass da noch da auch Sachen passieren, wo man eventuell dann doch geschockter da sitzt als bei anderen und sowas, aber ich glaube, mehr sollte man auch gar nicht unbedingt wissen. Es ist halt nur, es ist kein leichter Film.
Nee.
Ja, ich kann schon sagen, kann man durchaus auch empfehlen. Ich würde es nicht abraten davon oder sowas, außer man ist halt natürlich mit den Themen ein bisschen, dass das einem zu viel ist, aber das ist dann auch okay. Ja.
Ich finde ihn auch absolut sehenswert in jedem Fall. Er hat ein gutes Ensemble auch an Figuren und an Schauspielern und Schauspielerinnen, die das verkörpern. Ich finde ihn bemerkenswert, alleine halt auch schon durch seine Hintergründe und durch die Art seiner Entstehung und die schwierigen Bedingungen in jedem Fall. Und man merkt halt, wie gesagt, auch, dass es ein persönlicher Film ist von Panahi. Ja, ist jetzt der Goldene Palmengewinner gewesen in Cannes.
Also immerhin da sind wir uns einig, dass das jetzt ja kann man machen, aber
genau, also ne, es ist halt so, Panahi ist halt abonniert auf die A-Festivals, ne, und kriegt da halt regelmäßig halt eben Preise und das ist auch richtig und auch gut so und das Anliegen rauszutragen und halt irgendwie auch dieses Kino zu machen und das Kino zu feiern ist also wirklich eine wichtige Sache. Filmisch fand ich ihn jetzt nicht so bemerkenswert, dass er das verdient hätte, in Anführungszeichen, aber es ist ein absolut sehenswerter Film, ja.
Ja. Ich habe übrigens gerade nochmal nachgeguckt, er ist tatsächlich nach das erste Mal seit irgendwie in vier Dekaden hat er Ende Herbst ein Visum irgendwie bekommen, nachdem er Probleme hatte und war im November durch sechs Städte in Amerika und Kanada auf Tour.
Okay,
mit dem Film und es wurde anscheinend auch eine Kurzdokumentation drüber gedreht, die man dann wahrscheinlich bestimmt auch irgendwann noch hoffentlich zu sehen bekommt,
ja, was da so los war. Dass sie ihn wieder zurückgelassen haben ins Land, ist ja schon bemerkenswert dann auf jeden Fall.
Ja, dass sie ihn rausgelassen haben wahrscheinlich, vor allen Dingen, ich weiß ja nicht, ob er dann zurück möchte, ist ja die andere Frage
auch. Manchmal lässt man ihn dann auch nicht mehr zurück irgendwie, ne?
Ja.
Das haben wir ja auch schon gehabt alles. Also durchaus bemerkenswert, er hat ja auch einfach er hat einfach über die vielen Jahre hinweg einfach ein internationales Standing erreicht und da wird dann halt einfach eben noch mal ein bisschen mehr drauf geguckt und da denkt sich die iranische Staatsführung vermutlich auch so, den lassen wir mal ziehen, das macht nur ein schlechtes Image sonst.
Ja, es war wahrscheinlich schon einfach auch, obwohl er so unangenehm fürs Regime ist, trotzdem privilegiert genug oder halt einfach in einem Weltlicht da, dass es halt schwierig wird, so jemanden verschwinden zu lassen, potenziell.
Jupp, genau. Ja, aktuell natürlich ganz viel irgendwie auch wieder in den Medien und wir hoffen, dass die Proteste etwas bewirken und auch gut ausgehen. Deswegen natürlich auch ein brandaktueller und hochaktueller Film. Ein einfacher Unfall, A Simple Accident, ist zu sehen ab dieser Woche in den Kinos. Ja, ich würde sagen, dann werden wir uns jetzt mit der Musik für den nächsten Film einstimmen. Und da habe ich natürlich was mitgebracht, was hier auch hervorragend passiert. Passt mit rein. Sekunde. Ich muss es noch rausfischen. So, mit der linken Hand ist denn nicht so einfach. Da ist es. Da. Jawohl.
So. Und ich bin nicht der Einzige, der hier fischen muss nebenbei, wenn er an den Reglern steht.
Der Song für den nächsten Film. Yeah.
Was wollen Sie von mir? Gefällt Ihnen der Anzug nicht?
Das Auto wartet draußen. Sie kommen mit uns, und zwar ohne jedes Aufsehen.
Wovon reden Sie? Ich verstehe Sie.
Keine Ausreden.
Was soll das heißen? Wer sind Sie denn?
Wir handeln nur im Auftrag, allerdings tragen wir Waffen. Seine zum Beispiel ist auf Ihr Herz gerichtet. Also bitte machen Sie keinen Fehler und kommen Sie sofort mit uns.
Also hören Sie schon damit auf, soll das ein Scherz sein?
Ja, ein Scherz. Wir werden im Auto darüber lachen.
Kommen Sie.
Filmstarts der Woche.
Ja, ich habe mal wieder ein altes Jingle rausgeholt. Ja. Also vielmehr ein altes Musikbett. Das gute Pop-Bot. Schön, denn wir kommen hier zu unseren Filmstarts der Woche, dem, was so alles noch läuft. Wir sind also eigentlich schon mittendrin und kommen zu Song Sung Blue.
Everybody Knows One.
Achso.
Ich habe was ganz anderes auf euch vor. Mal gucken, ob das klappt. Sweet Caroline.
Ba, ba, ba.
Sehr gut. Okay. Hat funktioniert. Genau, das ist auch in Bezug zum Film, denn alle wünschen sich natürlich das also mal als Opener, weil alle diesen Song lieben. Aber wer Neil Diamond Songs kennt, weiß, dass er auch noch durchaus andere tolle Lieder hatte, die auch im Film vorkommen. Denn ich war gestern noch in Song Sung Blue und ich bin froh, dass mich der Schneesturm nicht davon abgehalten hat. Denn am Anfang dachte ich wirklich, Rent a Family ist mein Film der Woche, aber dann habe ich Song Sung Blue gesehen. Also das war ein Film, ich habe Freudentränen gehabt, ich habe Tränen der Überraschtheit, ich hatte Tränen der Trauer und auch liebevolle Momente, wo man wirklich ein Tränchen verdrückt. Richtig, richtig schöner Film, den ich euch wärmstens ans Herz lege. Um was geht's? Im Song Sung Blue geht's um eine Tribute-Band für Neil Diamond und die ist von Mike und Claire Sardina in den späten 80er Jahren gegründet worden. Und die beiden werden gespielt von Hugh Jackman, der den Mike Sardina auch mit seinem Künstlernamen Lightning dargestellt wird, und von Kate Hudson, die Thunder, die Claire Sardina spielt. Die beiden lernen sich kennen bei einer bei einem Jahrmarktsauftritt, wo er gern eigentlich als Lightning auftreten möchte, aber es ist natürlich kein Impersonator, also Darsteller für andere Singer-Songwriter. Da gibt es halt jemanden, der ist Elvis, einer ist wen gibt's denn alles? Buddy Holly sind dabei und er sollte eigentlich einen darstellen, der immer im Hawaii aufgetreten ist, das will er aber nicht. Und Kate Hudson, sie singt gern Patsy Cline-Songs. Auch hier kann ich euch wärmstens ans Herz legen, Patsy Cline mal reinzuhören. Auch eine tolle Sängerin. Und die lernen sich darüber kennen und daten sich ein bisschen und finden dann beide heraus, dass sie eben wirklich sehr für Musik und die Liebe zur Musik brennen und gründen eben diese Tribute-Band. Da gab es schon mal 2008 eine Doku drüber und das hat Craig Brewer gesehen und hat sich gedacht, Mensch, da mache ich mal einen Film draus, war noch eine gute Idee, denn der Film kommt wirklich gut an beim Publikum und eben auch bei mir und behandelt eben, wie die beiden sich kennenlernen und wie sie ihren Ausstieg als Entertainer in Amerika schaffen, denn die waren gar nicht mal so unbekannt, die sind viel in Bars, in Casinos, auf Jahrmärkten aufgetreten und gebucht worden und waren sogar mal eine Vorband von Pearl Jam, wo dann sogar dieser Eddie Vedder 1995 mit auf die Bühne kam. Und das sind wirklich tolle Konzertmomente, tolle Songs. Die singen das ja alles selber. Das ist wirklich super toll. Kann ich nicht anders sagen. Das ist einfach so mitreißend, so tolle Momente, so gefühlvoll, so überzeugend gespielte Situationen. Das hat mir echt gut gefallen. Und das läuft auch wirklich in die erste Hälfte des Films richtig super. Und dann rüttelt eben im Unfall die Familie auf. Der wird nämlich die Claire von einem Auto erfasst, als sie im Garten arbeitet. Da kommt einer vom Weg ab und brettert in sie rein. Und dabei verliert sie auch einen Fuß. Und dann wird eben auch in dem Film aufgearbeitet, wie man mit solchen Situationen umgeht, wie das die Familie verändert, wie das sie verändert und wie man trotz dieses Schicksalsschlags sich wieder zurück auf die Bühne aufrappelt. Das war sehr erschütternd erstmal, weil man denkt so, oh Gott, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Man denkt, ach Mensch, die haben hier ein paar tolle Auftritte und das macht den Film aus, aber es wird eben wirklich auch die familiäre Situation und diese Traumata und dieser schlimme Unfall mit aufgearbeitet. Ja, so viel erstmal zum Inhalt des Films. Mehr möchte ich auch nicht verraten. gut, man kann es auch nachlesen, aber es ist wirklich ein schöner Film, der mitreißt und zu Tränen rührt. Und packt euch eine Tüte Taschentücher ein, die werdet ihr auf jeden Fall brauchen, wenn ihr auch so ein bisschen nah am Wasser gebaut seid wie ich.
Mhm. Ja. Das Ganze basiert ja auf einem Dokumentarfilm.
Genau, genau, von 2008. Ne? Von 2008. Den hat er gesehen und dann hat er sich gedacht, Mensch, den könnte man mal verfilmen. Und das war, wie gesagt, eine gute Idee. Also im Grunde geht es in dem Film einfach darum, leb deinen Traum und kämpfe dafür, dass du eben, wenn du so für die Musik lebst und das möchtest, dass du aus dir was machen kannst. Und selbst wenn es in Anführungsstrichen nur eine Tribute-Band ist, die hatten ja trotzdem damit richtig gut Erfolg. Und Neil Diamond wurde sogar auf die aufmerksam. Und der hat den Film auch gesehen und hat sehr gemocht und hat sogar Hugh Jackman eine signierte Gitarre geschenkt. Das finde ich auch eine nette Geste. Kate Hudson habe ich nachgelesen, die hat für den Film, um die Claire besser, warum auch immer, darstellen zu können, sogar 15 Pfund zugenommen, wobei sie immer noch äußerst hübsch und attraktiv da rüberkommt in ihren Glitzerkleidchen für die Bühne. Es war alles ganz toll. Was mich am Film dann ein bisschen verwundert hat, die Kinder, die auch sehr gut gespielt werden, also sie ist ja eine alleinerziehende Mutter und hat zwei Kinder und er hat noch eine Tochter, ich glaube, es sind noch ein paar andere Kinder in der Familie, die sind halt über den Zeitraum des Films halt immer in ihrem Alter. Vielleicht mal jetzt ein Jahr, das sieht man ja einem Kind nicht an. Aber eigentlich gab es ja die beiden als ihre Band von 1989 bis 2006. Da werden Kinder schon mal ein bisschen älter. Und ich hatte mal irgendwie den Eindruck, als würde sich der Film nur über einen Erzählzeitraum von 1, 2, 3 Jahren ziehen. Und da war es dann umso schockierender, wenn dann schlimme Sachen passieren und dass eben die Kinder miterleben und sowas. Wäre es jetzt im realen Leben, haben die das eben über einen längeren Zeitraum als Familie dann schon gut Zeit miteinander gehabt, weil ja, geht dann doch nicht so schön am Ende aus. Also gibt einen Todesfall, das ist traurig. Ja, okay. Deswegen braucht ihr
sonst schon eine gute Zeit eigentlich,
ja,
im Kino, ne?
Ja, also auf jeden Fall ist es musikalisch super toll, wenn ihr Country und Neil Diamond vor allen Dingen gerne hört, dann ist das genau euer Film. Und wenn ihr einfach herzerwärmende Geschichten und einen tollen Hugh Jackman und eine tolle Kate Hudson erleben wollt, es ist noch Jim Belushi mit dabei, der den Manager spielt, Michael Imperioli, der als Buddy Holly Darsteller dann auch mit der Band mit dazukommt als Gitarrist. Dann, wenn ihr auf diese Leute abfahrt, so wie ich, dann könnt ihr euch den Film sehr gerne im Kino angucken und eine gute Zeit haben. Also, wie gesagt, ich dachte, Rental Family ist mein Film der Woche, aber dann kam Song Sang Blue und hat ihn ein bisschen vom Thron geschubst.
Ich habe also, nur noch gute Kinowache für dich.
Ich habe nur noch eine lustige Anekdote zu dieser Premiere in Berlin, ja, wo sie waren. Es gibt irgendwo in Berlin so eine allgemeine Coverband und die sind nach der Premiere, sind Hugh Jackman und Kate Hudson noch zu einem Auftritt von denen gegangen und haben da einmal Sweet Caroline geschmettert mit denen. So, wenn der random einmal, ich habe davor noch schon so einen Clip gesehen, ist sehr lustig, wenn random auf einmal so von der Seite Hugh Jackman und Kate Hudson auf die Bühne kommen und alle so ein bisschen überfordert sind.
Ja, da wäre ich sehr auch schön überrascht. Kommt der jetzt ja auch noch rein? Hallo?
Ist das nicht der Greatest Showman?
Nee, wir spielen nämlich ja jetzt nicht, Sweet Caroline. Vielleicht hätten wir das mal besser gemacht.
Das hätten wir auch machen können, aber den kennen wir ja alle. Und jetzt der Bezug noch zu dem Song, den wir jetzt abspielen werden. Er hat ja so eine Vision, wie sie auf die Bühne kommen und er möchte da unbedingt gern Süleyman. Und dann, das Lied kannte ich auch nicht. Und als ich es dann aber gehört habe, habe ich verstanden, warum er gern den Song als erstes spielen möchte. Das kommt natürlich beim Publikum nicht so an. Die wollen halt ihren Sweet Caroline Opener hören. Aber dann kommt er auch noch zu seinem Süleyman. Und hier könnt ihr jetzt mal nachhören, ob ihr Süleyman als Opener nehmen würdet oder Sweet Caroline. Und könnt ihr ja mal uns schreiben, welchen Song ihr als Opener nehmen würdet, wenn ihr eine Tribute wärt.
Ja, wir tun ihm den Gefallen auf jeden Fall. Song Sang Blue ab dieser Woche in den Kinos. Und hier ist Neil Diamond.
Sie wirken verdächtig spießig für einen Fan unseres musikalischen Produkts.
Nein, nein, ich bin ein echter Fan.
Das hoffe ich. Sollte nämlich bekannt werden, dass Sie uns ausspionieren, werden Sie...
Oh, da fehlt die Hälfte von dem Sample. Entschuldigung, es tut mir leid, das war keine Absicht. Aber sie wirken etwas spießig für einen Fan unseres musikalischen Produktes. Fand ich ganz passend auf jeden Fall an dieser Stelle. Schön, wir sind mittendrin weiterhin hier bei Filmriss und den
Filmstarts der Woche.
Genau, und da gibt es in dieser Woche einen Film, auf den ich durchaus gespannt war, denn der erste Teil hat mir doch ganz gut gefallen, so, oder?
Das ja, war mir gut. Auch. Ich hatte den noch Sonntag nachgeholt und dachte, naja, gucke ich mir mal an und der war spannend. Den kann man bei Prime übrigens nachgucken, wenn man da noch nicht den gesehen hat. Mhm. Ja.
Also das freut mich natürlich, dass ihr das auch so seht. Greenland 2020 war kleiner, aber durchaus feiner Blockbuster mit Jared Butler in der Hauptrolle. Und ein Film, der spannend erzählt war und ein offenes Ende hatte. Und daran hat man jetzt eben angeknüpft mit Greenland Teil 2. Und den habt ihr euch angeschaut, aber auch der Robert. Und den lassen wir jetzt erstmal reden.
Ja, hallo. Willkommen bei der Filmkritik für Greenland 2. Es ist eine Fortsetzung von einem Film, wo man gar nicht gedacht hätte, dass es eine Fortsetzung gibt. Greenland, der erste Teil mit Gerard Butler. Gerard Butler, wie ich ihn immer nenne, und Morena Baccarin. Ja, im ersten Teil geht es darum, dass ein Komet, der Clark genannt wird, sich der Erde nähert und so werden da Leute kontaktiert über das Notsystem des Heimatschutzministeriums. Ja, und wird auch angegeben, wo sie da hinkommen sollen. Und dann, was interessant ist, eben auch beim ersten Film, dass die anderen Leute erstmal sich fragen, hä, wieso kriegst du nur diese Nachricht und nicht wir, weil nur besondere ausgewählte Leute diese Nachricht bekommen. Aber dann macht John Garrity sich mit seiner Familie, seiner Frau Allison und dem kleinen Sohn Nathan auf den Weg. Und das ist der erste Teil. Wo sie dann hinkommen, werdet ihr sehen, wenn ihr den ersten Teil guckt. Aber das verrate ich jetzt nicht. Aber der Start ist einfach jetzt im zweiten Teil. Die Welt sieht nicht besser aus. Also da ist auf jeden Fall was passiert. Kometen sind natürlich eingeschlagen, sind runtergekommen. Die Familie konnte sich schützen. Das kann ich schon sagen. Okay, es ist ein Bunker. Sie hat den Bunker erreicht. Und jetzt sind auch ein paar Jahre ins Land gegangen und überlegen natürlich auch immer, wir müssen jetzt hier weg, das Wasser wird knapp, Rationen werden knapp, wir müssen jetzt hier irgendwie uns was überlegen. Es gibt natürlich diese Hypothese, dass sozusagen dort, wo der eingeschlagen ist, der Komet, dass dort natürlich irgendwie neues Leben entstanden ist. Weil, ja, da gibt es eben so eine Theorie eben von den beiden Dinosauriern, dass eben auch der Komet für neues Leben gesorgt hat. Und nach einem immens krassen Vorfall, wo sie den Bunker verlassen müssen, machen die Familie und dann mit noch weiteren Weggefährten erstmal sich auf den Weg, um natürlich dann, ja, dorthin zu kommen. Auch wenn sie nicht wissen, ob da wirklich was ist, aber ja, da machen sie sich den Aufbruch. Und dann haben wir wieder auch in dem zweiten Teil so eine Art Roadtrip, weil hier wieder die Leute unterwegs sind und wieder da wieder gewissen Gefahren ausgesetzt sind, wie natürlich, dass da tatsächlich in Europa jetzt umkämpfte Gebiete sind, weil die ganze Welt ist natürlich vor die Hunde gegangen und jeder macht da so sein Ding. Ja, jetzt so eine filmende Fortsetzung, das wäre wie fast, wenn man als von so anderen, also es gibt apokalyptische Filme, also die meisten werden die apokalyptischen Filme, werden die meisten die Apokalypse abgewendet. Wie ihr das gehört habt, ist das bei Greenland nicht passiert. Der Film versucht in der Hinsicht so ein bisschen authentisch zu sein und die Authentizität spiegelt sich dann auch wieder in so Sachen in der Zwischenmenschlichkeit oder was da so passiert. Im ersten Teil gab es da interessante Sachen mit dem Sohn, weil irgendwelche Leute den wollten, um irgendwie in diese Sperrzone reinzukommen. Und hier ist natürlich auch so, dass jedes Auto, was irgendwie fährt, unterwegs ist, angegriffen wird oder so, weil andere Leute dann das noch betriebsfertige Auto haben wollen. Und da natürlich damit rumfahren wollen, weil es ja keine mehr gibt oder die meisten ja kaputt sind. Und ja, und dadurch ist natürlich so eine Reise mit vielen Gefahren verknüpft. Und auch dieser Film, kann ich sagen, macht keine Gefangenen. Das wird ganz schnell klar, weil hier auch viele Leute ganz schnell sterben. Also Tod ist immer ein ständiger Begleiter. Und was hier in dem Film, auch wie im ersten, ich war vom ersten eigentlich sehr positiv überrascht, der hat mir sehr gut gefallen. Was sehr gut funktioniert, ist eben die die Zusammenspiel der Familie oder der Leute, wo sich getroffen wird, dieses Zwischenmenschliche, wenn sich geholfen wird oder wenn Leute nicht helfen, wenn es so Angreifer gibt und so. Und eben, es gibt ja alle Seiten da in dieser Welt. Und ja, und das ist eben, macht eben irgendwie diesen Film aus. Das funktioniert ganz gut. Weil wenn man jetzt auf diese Effekte und so alles geht, wenn man so große Außenlandschaften und gewisse Sachen, da kann man schon erkennen, da ist CGI im Spiel, was nicht so schön aussieht. Aber ich finde, das macht den Kern des Films nicht aus. Der Kern des Films auf dem ersten Teil, da gibt es ab und zu so ein paar Einschläge von so Meteoriten und so. Klar, das geht in High-End-Produktionen von großen Studios richtig brillant kann das aussehen und so weiter, aber hier versucht der Film das eben auf diesen Roadtrip zu beziehen, dass man da eben den Leuten folgt und mit bei den Leuten ist. Weil das war ja auch beim ersten Teil, dass man es nicht aus der Sicht sieht, so von irgendwelchen Militärs, die da irgendwelche Karten gucken und irgendwas hin und her schieben. Man sieht es wirklich aus der Sicht von der Familie, die versucht zu überleben und hat eigentlich gar nicht so diese Führungsriege, oder die jetzt im zweiten Teil ja auch gar nicht mehr existiert. Man sieht jetzt nur noch das nackte Überleben. Ja, und das finde ich funktioniert ganz gut, und damit funktioniert auch somit auch der zweite Teil. Was man jetzt nur davon halten muss oder will, wenn man jetzt schon von der Fortsetzung macht, aber von den Schauspielern, von Gerhard Butler und so weiter, das ist einfach alles solide, das alles, also wenn man Freund von ihm ist und gerne seine Filme mag, das ist auch immer alles solide, soweit, da gibt es manchmal so Ausfälle, aber eigentlich geht das hier ganz gut, also wenn man da schon Fan von ihm ist, ne? Und dann macht der Film eben auch wie gesagt, keine Gefangenen. Also mich hat er gut unterhalten. Klar, er ist nicht so gut wie der erste. Der erste hat eine interessante Ausgangslage. Jetzt haben sie hier was anderes geschaffen. Am Ende, ich habe auch gemerkt, haben sie noch so, ja, weil die, das kann man noch so sagen, weil die Welt so ein bisschen am Abkippen ist, gibt es am Ende noch so eine Art Off-Kommentar, so eine Message, die der Film eben bringen soll für so ein, das kann man schon sagen, für so ein, wenn es dann eben, dass man irgendwie Sachen auch besser machen sollte oder besser machen kann im Leben. Ja, da wird noch ein bisschen so mit dem Finger hingezeigt. Aber es ist ein Popcorn-Kinofilm, also der ein bisschen mit guten zwischenmenschlichen Sachen daherkommt. Also von mir aus eine Empfehlung. Also wer der erste richtig gut gefallen hat, der wird bei den zweiten jetzt nicht übelst enttäuscht sein. Obwohl die Ausgangslage im ersten natürlich besser war. Aber interessant, dass auch mal so ein Film eine Fortsetzung bekommt. Tschüss. Und jetzt sagen noch die anderen was zu einem von den Eindrücken.
Na gut.
Ja, danke, Robert. Schön, dass du es nicht vergessen hast.
Ja, danke für die Überleitung. Das ist sehr nett von dir. Und ich muss dir leider widersprechen. Wer Teil 1 gesehen hat und Teil 2 dann guckt, der ist enttäuscht. Ich war enttäuscht.
Ja, es ist schon eine gewisse Enttäuschung da. Also ich meine, Teil 1 muss man auch nochmal sagen, das Besondere an Teil 1 war, es war einfach mal so ein richtig... Also ein etwas anderer Katastrophenfilm, ne, der von diesem einen Schicksal erzählt, nicht Roland Emmerich-mäßig, keine Regierung, kein was passiert auf der ganzen Welt oder so, sondern diese eine Familie, und das war schon richtig gut, so als Spannungspunkt und einfach mal, um den Katastrophenfilm mal anders zu machen. Und der jetzt, ja, also der setzt das einfach sofort. Ich meine, der spielt jetzt, doch 5 Jahre nach dem ersten Teil, was eigentlich jetzt fast genau stimmt, weil der erste kam ja 2020 raus. Und ich muss sagen, also schon nach den ersten 10 Minuten, ohne den Film jetzt nicht zu sehr runterzumachen, habe ich schon gedacht, okay, was soll da jetzt eigentlich großartig passieren, außer dass sich irgendwie nochmal alle Katastrophen irgendwie wiederholen und irgendwie nochmal irgendwas Schlimmes passiert. Und ja, also ich muss sagen, ich fand ihn jetzt wahrscheinlich nicht ganz so schlecht wie du, Agi. Ich muss sagen, ich fand ihn mittelmäßig, aber dafür ins Kino zu gehen, weiß ich nicht. Also es ist schon gleich der Enttäuschungsfaktor da.
Ja, es sind auch viele Fragezeichen bei mir im Kopf während des gesamten Films gewesen. Mhm. Die leben 5 Jahre im Bunker, und neben denen schlägt ständig irgendwo ein Meteorit ein, und da hat es noch nie eine Erschütterung gegeben und so. Und dann tun die nach 5 Jahren so, oh mein Gott, es gibt ein Erdbeben. Und ich so, ja, das hättet ihr wahrscheinlich schon während der ganzen Katastrophe hier schon 15 Mal erleben müssen. Und dann passiert das Allerschlimmste, das Ganze bricht zusammen und jetzt müssen sie los. Dann haben sie einen fahrbaren Untersatz. dann ist der nicht mehr da. Dann laufen sie mal 3 Meter, oh, ein fahrbarer Untersatz. Dann fahren sie mal ein Stückchen, dann ist der wieder weg. Dann laufen die wieder, oh, ein fahrbarer Untersatz. Und so stückelt sich das so von Katastrophe zu Katastrophe mit bescheuerten Situationen durch den Film. Und ich dachte dann am Ende so, kommt jetzt noch ein fahrbarer Untersatz, so sind sie jetzt endlich mal da. Und irgendwann sind sie vielleicht da.
Sind wir bald da?
Es ist auch so eine Hindernis-Dramaturgie, die irgendwann so ein bisschen ermüdend ist. Ja, noch ein Hindernis und noch ein Hindernis. Okay, der Film läuft ja erst 45 Minuten. Was kann denn noch alles passieren, was die jetzt davon abhält, da ihr vermeintliches Paradies zu erreichen? Ja, und ja, es ist nicht so ganz kohärent, auch mit den ganzen Bedrohungen. Dann heißt es, okay, es ist viel Strahlung, eigentlich ist die Luft auch schlecht, aber irgendwie sind dann doch ständig irgendwelche Menschen überall da und es ist noch Zivilisation da und es bleibt irgendwie einfach so, so viele Fragen offen.
Ja, also so. Auch so diese Zivilisation, die da ist, nach 5 Jahren absoluter Weltuntergang, weiß ich nicht, haben dann Menschen echt noch den Nerv, sich mit Schießgewehren und Bomben und Sprengsätzen wegzunieten in Frankreich.
Überschätze mal die Menschheit nicht, würde ich sagen.
Also ich hätte dann Besseres zu tun, wenn ich vor allen Dingen 5 Meter um die Ecke da in so einem Krater habe, in dem ich schön wohnen könnte. Gut, vielleicht sind die gar nicht so weit gekommen, um zu wissen, dass es den dort gibt, aber die sind einfach eher damit beschäftigt, sich komplett in Frankreich die Birne einzuhauen. Also ich fand es komplett blöde und möchte nie wieder zu diesem befragt werden.
Ja, das ist eigentlich das Einzige, wo ich noch gesagt habe, okay, ich verstehe, im ersten Teil war ja auch ein bisschen diese, nennen wir es mal Sozialkritik, ne, so jedermann für sich selbst und das ist da durchaus auch nochmal vorhanden, was mit der Menschheit überhaupt passiert, wenn mal sowas passiert. Also es ist einfach dann doch so ein bisschen klassisch, ne, jeder für sich selbst und es muss ein System geben und es gibt die einen, die beherrschen das und die anderen nicht und ja, dann gibt es die kleinen Menschen und keiner. Also,
der warf auch noch so moralische Fragen auf. Oh, ich bin als einziger aus meinem Freundeskreis auserwählt, in so einem Bunker unterzukommen und in ein Flugzeug zu steigen. Oh Gott, wie verhalte ich mich? Den wird ja noch ein kleines Mädchen von Nachbarn in die Hand gedrückt und die sagen, den nehme ich nicht mit. Und dann fragt sich ja selber, oh, hätte ich es gemacht? Oder oh, ich stehe jetzt hier und ich bin als einziger im Flugzeug. Oh, jemand fehlt von mir. Gehe ich zurück? Gehe ich nicht zurück? Das sind so Fragen, die hatte ich in dem Film. Da habe ich noch mitgefühlt. Ich dachte, oh Gott, wie hätte ich mich denn da verhalten? Bei dem anderen Film dachte ich, oh, ein Fahrbarer-Untersatz, los geht's. Ja.
Und auch die emotionalen Komponenten. Also ich finde, also Gérard Butler war in dem Film.
Gerhard Butler.
War auf jeden Fall, war gut, aber irgendwie bleibt er trotzdem ein bisschen blass. Also irgendwie wirkt der Film wie so dieses so ein Anhängsel an Teil 1 einfach so. Ja, das ist dann danach irgendwie auch nochmal so passiert mit denen. Und ja, es wird dann auch dramatisch und es wird auch so ein bisschen auf ein paar Aspekte gedrückt, aber so richtig mitnehmen tut es einen dann auch nicht. Also leider. Also ja. Pures Mittelmaß. Also interessant, dass sowas dann wirklich, aber es ist das Einzige, was ich zwischendurch gedacht habe, okay, dass sowas mal wieder ins Kino kommt. Einfach mal so ein Film, der nicht perfekt ist, der nicht mega bombastisch, der keine Franchise, der nicht in 3D, der nicht in IMAX irgendwas ist. Das ist vielleicht eine positive Überraschung und so bleibt der Film dann eigentlich auch, aber ja.
Stimmt, dieses Mittelmaß ist so ein bisschen weggefallen.
Genau, ja, das ist das einzig, in Anführungsstrichen,
wo man so sagt. Er hatte seine irgendwie, weiß keine Ahnung, 38 Millionen gekostet, der erste, und dann irgendwie was um die 60 eingespielt. Also das hat sich halbwegs gerechnet, sodass also jetzt der zweite Teil kam. Ob der dann nochmal daran anknüpfen kann, bleibt abzuwarten. Rick Roman Vaux und Chris Sparling, ne? Chris Sparling das Drehbuch und Rick Roman Vaux, der ja auch Shotcaller gemacht hatte und auch Angel Has Fallen. Immerhin das gleiche Team wieder am Start.
Mhm. Ja. Konstant, ja, gut.
Aber sie hätten da schon mehr draus machen können, gerade eben auch mit 5 Jahren Unterschied. Da hätte einem durchaus mehr einfallen können bei Greenland Teil 2, der ab dieser Woche zu sehen ist in den Kinos. Ihr habt die Gelegenheit, euch einen Eindruck davon zu verschaffen.
Aber nur, wenn ihr einen fahrbaren Untersatz habt.
Ja, genau. Und damit kommen wir noch zu einem kleinen Einspieler, den uns Jasmin geschickt hat, und zwar zu Schwesterherz, der ab dieser Woche in den Kinos läuft. Unser deutscher Film der Woche, mehr oder weniger. Mal schauen, was sie zu sagen hat.
Ich habe mir Schwesterherz angesehen, einen deutschen Film. Und wie der Name vermuten lässt, es geht tatsächlich um Geschwister. Rose ist, nachdem sie mit ihrer Freundin Schluss gemacht hat, bei ihrem Bruder Sam eingezogen. Die beiden sind sich sehr nahe und das merkt man auch im Film. Und die Schauspielenden verkaufen auch die Innigkeit der Beziehung. Das wird je unterbrochen, als ein Brief eintrifft, der Rose in einer Strafsache als Zeugin lädt, denn ihrem Bruder Sam wird Vergewaltigung zur Last gelegt und da beginnt dann auch das Drama in Schwesterherz, denn hier geht es ja darum, was Täter mit ihrem Umfeld machen, wie Täter auch liebevolle Familienangehörige sein können und dennoch eben zweifellos Täter. Und wir bekommen es eben durch die Perspektive der Schwester, einer Angehörigen des Täters, erzählt. Und das ist auf jeden Fall was Neues. Dabei ist der Film fast ein bisschen Mumblecore-mäßig. Viele Dialoge, teilweise auch relativ lang, naturalistisch. Die Figuren sprechen manchmal undeutlich oder eben der Situation angemessen, unstrukturiert. Und dann gibt es auch wieder Momente, wo sie ja der Situation angemessen klar sprechen, wie etwa ja bei einer Vernehmung. Und die Kamera ist oft sehr nahe bei den Figuren, den Gesichtern, ihren Blickwinkeln. Und wir bekommen auch die Umgebung schön präsentiert in ihrer Alltäglichkeit. Also es sind keine herausragend besonderen Schauplätze, aber welche, die sich schnell normal anfühlen, in denen wir und die Kamera sich wie zu Hause bewegen. Und in diese Normalität brechen dann ja die schrecklichen Schilderungen der Tat, die Tatsache, dass eben diese Vergewaltigung im Raum und zwischen den Geschwistern steht, hinein. Das wird unterstützt durch eine Tonebene, wo manchmal Hintergrundgeräusche lauter erscheinen, als der Dialog störend dabei sind, wo eindringliche, teilweise bedrohliche Musik unter etwas gelegt wird, was auch fast wie Slice of Life wirken könnte auf den ersten Blick. Es wird also mit der aufgebauten Normalität gebrochen und das ist alles sehr absichtlich. Und ich finde auch gut inszeniert. Die Figuren funktionieren miteinander und die Schauspielenden tragen all die Beziehungen und Emotionen. Die tragen es auch, dass eben die Kamera lange bei ihnen aufs Gesicht hält und man ihnen beim Fühlen zusieht. Und ja, der Aufbau des Films macht es umso erschreckender, auch wenn man jetzt weiß, dass man reingeht und einen Film über dieses Thema sehen wird, schafft das dennoch eben, eine Atmosphäre aufzubauen, die dann gebrochen wird in ihrer Dichte und dadurch bekommen die Ereignisse eine Fallhöhe und eine Emotionalität. Ja, ich war sehr zufrieden, Schwesterherz gesehen zu haben. Auch mal wieder ein Debütfilm von einer Frau, Sarah Miro Fischer in diesem Fall, und durchaus gelungen. Und durchaus sehenswert, natürlich mit dem Hinweis, dass es um sexualisierte Gewalt geht, als eines der Kernthemen und den emotionalen Umgang damit und auch die Emotionen von Tätern. Wenn das nichts ist für euch, dann solltet ihr den Film tatsächlich meiden oder in Begleitung sehen oder im Umstand, wo ihr ja die Vorstellung auch verlassen oder unterbrechen könnt, aber er ist als Film für sich sehr, sehr sehenswert. Auf jeden Fall ein Film, der mich schon mal für dieses Jahr optimistisch gestimmt hat für das deutsche Kino.
Ja, wir haben ja gerade schon festgestellt, also es ist Schwesterherz und nicht Schwesterherz von 2006
ein mit Heike Makatsch.
Nein, es ist ein neuer Film, der jetzt zu sehen ist, der den Kinos, Schwesterherz. Danke, Jasmin. Ja, dann hätten wir noch zwei Filmstarts für diese Woche, die wir nicht gesehen haben. Aki, Checker Tobi 3?
Ja, Checker Tobi 3. Geht's um Checker Tobi. Ich bin jetzt überhaupt nicht, du überrascht mich jetzt.
Also wirklich.
Mann, spiel mal schnell einen Song. Ja,
der Checker Tobi und die heimliche Herrscherin der Erde.
Genau, da geht es darum.
Checker Tobi ist wieder unterwegs, irgendwelche Dinge zu erklären in der Welt für
Kinder. Es geht, genau, eine alte Geschichte, der er auf der Spur ist, und ja, er reist halt wieder um die Welt und klärt die Kinder auf, macht ihnen auf jeden Fall das Leben besser. War wahnsinnig erfolgreich schon diese Vorpremieren, ne? Die waren ja alle wirklich reihenweise ausverkauft.
Genau, wir hatten einmal Kinotour mit ihm, wo er da war, im Dezember schon, ich glaube kurz vor Weihnachten oder irgendwo dazwischen. Dann nochmal eine Vorpremiere, eine Woche vor Kinostart, und ich kann euch sagen, das Kino wurde jedes Mal überrannt von einem Haufen Kindern.
Ja. Ist doch schön.
Absolut. Checker Tobi Teil 3, die heimliche Herrscherin der Erde, also ab sofort ebenfalls in allen Kinos zu sehen. Ja, das waren sie dann auch schon, die Filmstarts der Woche. Das heißt, wir haben noch gut Zeit, um ein bisschen in die Sofaecke zu gucken, und machen natürlich vorher nochmal eine kleine musikalische Pause. Hier ist Sally Shapiro mit The Other Days. Schöne Italo-Disco-Mucke.
Fuck you.
Ich habe Probleme mit dem Radar, Sir.
Inwiefern?
Ich habe Probleme mit dem Radar, Sir.
Das stimmt nicht.
Es piepst nicht mehr, quietscht nicht mehr, fiept nicht mehr.
Was ist? Was ist? Was ist?
Sie wissen doch, das Piepsen. Das Gackern. Und das Quietschen.
Die Filmriss-Sofa-Ecke.
So, und weil ihr gerade so gut in Stimmung seid, würde ich sagen, machen wir doch gleich mal Afterburn.
Nein.
Wir warten alle auf Afterburn Teil 2, aber erstmal habt ihr euch Teil 1 angeschaut. Lief auch im Kino übrigens, ganz kurzzeitig. Aber
und da wollte ich den sogar noch gucken.
Das ist auch erstaunlich, dass der Film im Kino lief.
Erstaunlich, dass du den gucken wolltest.
Ja, Afterburn ist auch postapokalyptisch. Ich glaube, es war ein Sonnensturm oder so, der die Erde zerstört hat. Und es war
irgendwas ist immer.
Es ist irgendwas irgendwie postapokalyptisch. Genau, und jeder es kämpft ums Überleben, aber es gibt so Sammler und es gibt immer noch Leute, die wertvolle Sachen suchen. Und mittendrin ist ein rauer Typ, gespielt von Dave Bautista, ja, der einen Auftrag kriegt von einem der höher gestellten Leute, die da noch irgendwie
das
Sagen
haben. Ja, der denkt
jetzt
der König von, nicht Mallorca, sondern von England oder so.
Ja, genau, also gespielt von Samuel L. Jackson. In dem Sinne ist es ist eine kleine Marvel-Reunion in dem Film. Mhm. Also Samuel L. Jackson haben wir, dann Dave Bautista und Olga Kurylenko spielt auch noch mit.
Ach, stimmt.
Genau, und dann kriegt er diesen Auftrag, etwas zu suchen, die Mona Lisa, ja, ne, die vermeintliche Mona Lisa, und die soll er holen und muss dafür nach Frankreich,
genau.
Ja, genau, ja, und da geht's dann los, die wilde Jagd. Und da trifft er auch auf einige Hindernisse. Und
so doof, ey. Ja, also
braucht er auch einen fahrbaren Untersatz?
Er hat erstmal ein Flugzeug als fahrbaren Untersatz und findet dann doch einen ganz anderen fahrbaren Untersatz, nämlich so ein,
Wie nennt man so? So ein Land Rover Dingsbums mit so ganz krassen Truck. Stoßdämpfern, weiß ich nicht. Sowas, was von Death Race übrig geblieben ist.
Jetzt irgendwie war es irgendwie so dieselbe Gegend wie bei Greenland 2, Frankreich im Ausnahmezustand. Alle haben nichts Besseres zu tun, als sich die Köpfe einzuschlagen. Und mittendrin muss Dave Bautista die Mona Lisa finden. Denn wie wir alle wissen, liegt die oder war mal im Louvre.
Genau. Und jetzt ist sie in so einem Bunker.
Bunker.
Ja.
Da konnte man schon mal auf eine Überlegung kommen, was macht sie eigentlich in dem Bunker?
Das stimmt. Also ja, man will nichts vorwegnehmen, aber der Film hat Twists.
Mit denen rechnet ihr auf keinen Fall.
Auf jeden Fall. Ja, also es ist wirklich als Actionfilm, also es wird auch viel geballert, es spritzt viel Blut, sind ein paar interessante B-Movie-Gesichter zu sehen. Also ich freue mich immer, Daniel Bernhardt zu sehen. Ich weiß nicht, ob jemand Daniel Bernhardt kennt. Der hat in den 90ern viele Billy-Action-Filme gemacht, so Bloodsport 2. Und dann hat er aber mal einen richtig großen Auftritt gehabt in Matrix Reloaded als Agent Johnson. Und seitdem ist er immer mal wieder in irgendwelchen Filmen zu sehen. Er war auch in John Wick da in Nebenrollen zu sehen. Und er kommt eigentlich ganz ursprünglich aus der Schweiz, also ist Schweizer. Und das ist für mich so ein B-Movie-Star, den ich immer ganz gerne sehe. Und der ist da auch in der Nebenrolle, aber ist durchaus präsent. Also das war ganz, ganz gut. Und der eine Darsteller aus Game of Thrones, dessen Name uns jetzt natürlich allen nicht einfällt, mit dem roten Bart.
Ach ja, Tormund.
Ja, genau. Bekannt als Tormund aus Game of Thrones. Aber
Christofferson, glaube ich, irgendwie. Nicht Chris Christofferson, das ist jemand anderes. Weil du sagst B-Movie, also wenn ihr jetzt sagt, Mensch, ich will heute mich einfach nur bestrudeln lassen und guck mir den Film jetzt auf DVD mal an, weil so schlecht kann der gar nicht sein, dann setzt euch auf die Couch und lasst euch berieseln und lasst euch unterhalten und macht ein paar lustige Kommentare dazu und lasst es einfach auf euch wirken und vielleicht fandet ihr den gar nicht so schlimm wie wir, aber es passieren zu viele Dinge, die
passieren mussten. Es passiert schon viele Action-Szenen, aber irgendwie, also so richtig in Schwung kommt der Film nicht und irgendwann.
Es wirkt doch so, als hätten die sich irgendwo im Industriegebiet eine Fabrik gesucht, in der sie alle Szenen drehen können, wo alles so ein bisschen abgefuckt aussieht und mal da dreimal um Block gefahren mit diesem Auto und was explodieren lassen. Also es war, ja. Also braucht man nicht den Film. Ich nicht.
Nee. Also uns klar zu sagen, wenn man die Wahl hat zwischen Greenland 2 im Kino oder Afterburn auf der Couch, dann guckt euch lieber doch Greenland 2 an.
Guckt euch lieber Song Sang Blue an. Ja. Schaut Song Sang Blue.
Yeah. Okay, gut. Also Afterburn ist jetzt erschienen bei Leonine und wer Lust hat, kann das auch gewinnen bei uns.
Yeah.
Das ist doch immer die Win-Win-Situation auf jeden Fall. Oder aber auch noch besser, ihr gewinnt ein Exemplar von The Negotiator.
Oh, yeah.
Warum dieser Film den deutschen Titel The Negotiator trägt, wo es irgendwie mindestens 20 Filme gibt, die The Negotiator heißen.
Ja.
Unter anderem gab es 2025 übrigens ein italienischer Film, der The Negotiator heißt. Aber eigentlich heißt dieser Film ja Relay.
Relay, genau. Er hätte auch Fixer heißen können, denn Ash oder auch Tom, also er hat beide Namen in dem Film, gespielt von Riz Ahmed, arbeitet verdeckt als sogenannter Fixer.
Yay! Okay.
Er vermittelt zwischen Whistleblowerin und korrupten Unternehmen und seine Aufgabe ist es dabei, brisante Informationen gegen eine Abfindung zu sichern, ohne dass die Whistleblower zu Schaden kommen. Und er benutzt dafür eben, um mit denen zu kommunizieren, einen Telefon-Relay-Dienst, bei dem Nummern und Anrufe nicht zurückverfolgbar sind. Und da ist eine Person zwischengeschalten, die für Gehörlose und Menschen, die auch nicht sprechen können so gut, die tippeln das dann ein und die übersetzen das oder sagen das dann halt der anderen Person am Telefon, sodass du auch nie hörst, mit wem du eigentlich gerade telefonierst, weil es immer eine andere Person ist und eben aus Datenschutzgründen wird das eben nicht aufgezeichnet. Und darüber kommuniziert er eben damit und das heißt halt Relay, der Service, deswegen hätte der Film eigentlich auch Relay bleiben können, aber keine Ahnung, vielleicht gab es auch wieder 20 Filme, die Relay heißen. Und er hilft eben dann irgendwann Sarah, die von Lily James gespielt wird. Sie ist Wissenschaftlerin im großen Biotech-Unternehmen und sie entdeckt eben, dass ihr Arbeitgeber in der Entwicklung einer neuartigen insektenresistenten Grasart etwas vertuscht hat und möchte dann eben ihm seine Hilfe, weil es offenbar gravierende Nebenwirkungen oder Risiken gibt, braucht er ihn, dass er ihr hilft, aus diesem Phasenkreuz des Unternehmens zu verschwinden und braucht den Schutz. Und dann gibt es noch ein paar Leute aus dem Unternehmen, die das verhindern wollen. Da ist der Hauptdarsteller von Avatar da.
Sam Worthington,
vielen Dank, das klappt hervorragend mit uns. Der versucht die dann quasi da auch irgendwie abzufangen und von ihr was rauszukriegen. Und das ist einfach ein richtig tolles Katz-und-Maus-Spiel. Ich hatte den letztes Jahr im Kino gesehen, in der Sneak, und fand den richtig, richtig unterhaltsam. Also der hat nachgewirkt und hat mir richtig Spaß gemacht, weil da richtig interessante Katz-und-Maus-Spiel und ich gebe das an, aber dann habe ich doch euch ausgetrickst und der hat uns ausgetrickst und wie er das wieder gemacht hat. Also richtig tolle Wendungen, richtig, richtig spannend. Also den könnt ihr euch wirklich ohne schlechtes Gewissen auf der Couch, auf der Sofa, auf eurem Sofa angucken und euch brieseln lassen. Also der hat richtig, richtig Spaß gemacht. Hat auch keine Längen oder irgendwas. Der ist von vorne bis hinten richtig spannend und unterhält. Und ja, ob euch das auch unterhält, das kriegt ihr raus, wenn ihr den euch auf der Couch anguckt.
Ich bin extrem gespannt. Das hatte ich ja auch schon beim Kinostart gesagt. Ich werde ihn jetzt auf jeden Fall nachholen. Denn David Mackenzie, der Regisseur, ist ein wirklich hervorragender. Der hat Perfect Sense gemacht. Der hat Hallam Foe gemacht, Stellars Versuchung bzw. Young Adam damals. Und dann jetzt in der Vergangenheit eben auch in den Staaten gedreht mit Hell or High Water. Auch ein super Krimi wirklich gewesen damals. Und jetzt ist er halt eben wieder in Großbritannien tätig und hat The Negotiator bzw. Relay gedreht, der jetzt auch auf DVD und Blu-ray erschienen ist und am Ende der Sendung auch zu gewinnen.
Das lohnt sich.
Bis zum Schluss dranbleiben.
Bis zum Schluss, immer. Von vorne bis hinten.
So, Flo, High Five.
High Five, genau.
Yeah.
Superhelden aus Korea mit Kulteinschlag. Genau, es geht um eine Truppe von Menschen, die nach einer Organspende alle immense Superkräfte entwickeln. Also da gibt es zum Beispiel eine, die irgendwie Herzprobleme hatte, hat ein Herz bekommen und die kann jetzt auch mal rennen wie sonst was, während die aber Falle ja weiter sagt so, ey, mach mal langsam, übernimm dich nicht, obwohl sie auf einmal halt The Flash ist. Dann gibt es Menschen, die haben, ich glaube es waren Hornhäute in den Augen transplantiert bekommen und können deswegen irgendwie elektromagnetische Dinge manipulieren. Ich habe auch nicht ganz verstanden, wie da immer die Zusammenhänge sind. Ich finde, Herz und Superspeed funktioniert. Jemand, der eine Lunge kriegt und auf einmal ganz stark pusten kann, ergibt auch irgendwie Sinn. Ich glaube, eine Frau kriegt eine Leber und kann auf einmal Leute heilen.
Die kann ihren Alkohol trinken.
Und der böse Kultleader bekommt den Pankreas und kann deswegen nicht nur viel fressen und sowas, ist scheißegal, sondern er kann auch Leuten Energie entziehen und die Kräfte klauen. Und das hat mich dann auch ein bisschen an Heroes erinnert zum Beispiel. Mhm. Und dann geht es eben darum, dass natürlich der Kulttyp von seinen Leuten ganz viel Lebensenergie möchte und dann potenziell auch die Kräfte der anderen in sich vereinen möchte. Und das dürfen unsere Leute nicht zulassen. Und das ist auch ganz unterhaltsam und durchaus teilweise kreativ. Ich finde nur, es trägt sich halt nicht ganz auf 120 Minuten. Das hätte auch einfach 100 Minuten getan. Weil man doch irgendwie, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass doch relativ schnell dem Film die Puste ausgeht mit den kreativen Ideen. Die Effekte sind jetzt auch nicht die allerbesten. So,
die hatten dann aber scheinbar keine Lungentransplantation.
Ja. Trotz Lungentransplantation geht in die Puste.
Also es geht schon irgendwo, ich habe das Gefühl, es wandelt schon so auf den Spuren von so einem Stephen Chow so ein bisschen, so Richtung Kung Fu Hustle, The Mermaid und sowas. So dieses sehr übertriebene, aufgedrehte, nur diesmal eben aus Korea, nicht aus China. Aber so richtig da ankommen tat es leider nicht. Also ich fand es nicht ganz so lustig und nicht ganz so unterhaltsam und kurzweilig. Aber ich glaube, ich habe auch in letzter Zeit schon schlechtere Superheldenfilme gesehen und sowas. Also es ist jetzt nicht der Weltuntergang oder sowas. Hm. Kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht auch mehr Spaß macht als sowas wie Greenland 2, einfach weil es auch mal was anderes ist. Hm. Und nicht irgendwas ist, was man, also auch wenn man das vielleicht auch schon mal gesehen hat, aber jetzt nicht so auf die Art und Weise. Weil ich finde so gerade asiatische Superheldenkino ist dann doch nochmal anders inszeniert und anders dargestellt als vieles, was wir sonst so bei uns kennen.
Das ist schon bunt, oder?
Ja, das auf jeden Fall.
Ja, bunte was los.
Sehr bunt, da ist sehr viel los. Da ist schon auch, wie gesagt, ist schon eine gewisse Aufgedrehtheit. Muss halt nur keine 120 Minuten gehen.
Hast du in welcher Sprache hast du ihn geguckt?
Ich habe ihn mit Untertiteln geguckt.
Mit Untertiteln. Ja.
Ich denke mal, ein Riesenerfolg auch in Südkorea. Ne? Also das denke ich mal, geht da auch schon sehr gut ab.
Das müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Das habe ich jetzt gerade nicht mitbekommen oder so, ja. Aber ja.
Annapurna hat es produziert, siehst du mal. Auf jeden Fall ist High Five jetzt auch bei uns angekommen von Kyung Jong-chul und ein paar bekannte Gesichter waren auf jeden Fall auch mit dabei, das hatte ich auch gesehen, in der Darstellerriege hier und Darstellerinnenriege. Koreanische Popkultur geht ja sowieso immer gut, auch bei uns. Ist jetzt also erschienen bei Ascot High Five auf DVD und Blu-ray. Danke dir. Ja, bleiben wir doch auch bei dir und lass uns noch kurz reden über einen Film, der auch in die Kinos gekommen ist. Da hatten wir auch schon drüber gequatscht, aber auch nur kurzzeitig. Bone Lake, ein Horrorfilm.
Der Boner Lake, wie man ihn auch kennt. Ja. Das ist der naheliegendste Titel. Okay. Es ist auch der naheliegendste Gag, der auch von vielen Leuten gemacht wird. Ja, ein junges Paar reist an einen See, an dem ein großes Anwesen ist, Airbnb. Und gerade wenn sie das erste Mal fertig miteinander sind, nach irgendwie der ersten halben Stunde so ungefähr, fährt, oder während sie noch dabei sind, fährt vorne ein Auto vor und sie hören das und sind so, was ist denn da los? Schnell kurz was überwerfen, gucken, was da Phase ist. Und dann ist da ein anderes Paar, die nicht ganz so durchschnittlich aussehen, sag ich mal, sondern doch nochmal irgendwie viel zu gut aussehen für normale Menschen, sag ich mal. Und die sagen, ach, wir haben das auch übers Wochenende gebucht, dieses Haus. Und dann machen sie es hier aber nicht wie bei Barbarian oder sowas und streiten sich da großartig rum, sondern sie arrangieren sich relativ schnell und sagen einfach, dann bleiben wir einfach, das Haus ist groß genug, jeder bumst in seiner Ecke, fertig, denkt man. Und dann geht's eben los mit wer wie wen wo anmacht oder sonstiges und Intrigen und was da noch alles dahinter steckt.
Klingt nach einem schönen Urlaub.
Es ist also ich hatte da schon auch durchaus meinen Spaß mit und da gibt's auch einige gory Szenen, aber es ist jetzt, ich glaube, er wurde in Amerika teilweise angepriesen als sehr versext und sonstiges und das ist halt, also für unsere Verhältnisse ist das alles noch im Rahmen. Leider Gottes passiert auch der beste Kill und die beste Gewaltdarstellung, glaube ich, schon in den ersten 5 Minuten. Mhm. Aber man kann schlechteres gucken und ich glaube, der ist tatsächlich nämlich nicht, ich habe es gerade nicht mehr im Kopf, wie lange genau ist. Ich weiß nur, dass der sich nicht sehr lange, also der hat sich nicht als extrem zu lange angefühlt oder sowas.
94 Minuten.
Der ist kompakt. Der ist schön 1,5 Stunden und dann ist das auch wieder vorbei. Also wahrscheinlich, wenn man Abspann abzieht, sogar unter 90 Minuten. Das kann man durchaus mal machen. Genau, den gibt es jetzt von Busch Media.
Jo.
Im Mediabook und sonstiges fürs Heimkino.
Warum nicht? Könnt ihr auch gewinnen, auf jeden Fall. Also hier US-Horror Bone Lake. Jetzt auch fürs Heimkino. Danke dir. Und The Long Walk, hat er dir auch gut gefallen? Also ich fand den ja doch durchaus gelungen. Wir hatten ja auch schon sehr ausführlich drüber gesprochen. Ich fand das schon, also muss ich sagen, hat mich schon mitgenommen im wahrsten Sinne des Wortes. Okay.
Ich glaube, so da bin ich eher bei Aki.
Figuren, Schicksal und so. Ich meine, der Schluss war so ein bisschen, naja, das ist tatsächlich auch das, was den Film unterscheidet vom Buch. Da haben sie sich dann was Neues einfallen lassen. Aber ich fand den hier durchaus, vor allen Dingen eben aufgrund des Schauspielensembles, also Cooper Hoffman unter anderem halt, ne, einfach echt gut.
Also ich fand Cooper Hoffman gut bis okay bis gut und ich fand hier, ey Mann, wie heißt der nochmal?
Ja, der toll. Andere Kollege. Ich dachte, du weißt das jetzt wenigstens.
Ich weiß gerade nicht, wie der
Mann. Muss man denn alles selber
nachgucken? Lass mich doch selber kurz nachgucken und hör auf David Johnson. So, der ist nämlich nochmal viel besser. Ja. Aber
den
ich muss sagen,
aus Film Alien und Fernsehen. Romulus
vor allen Dingen.
Genau, Alien Romulus, da hat er den Androiden gespielt.
Aber so richtig hat mich der Film auch nicht abgeholt. Dafür, dass der auch unter 2 Stunden ist, zieht er sich. Und irgendwie waren mir die dann doch alle zu egal, vor allen Dingen, weil du halt auch von Anfang an weißt, wer es bis zum Ende macht und dann ist der Rest erst recht irgendwie so ein bisschen, also ich habe das Gefühl, die geben sich schon Mühe, dass mir die irgendwie ans Herz wachsen. Für mich persönlich hat es einfach nur absolut nicht funktioniert und mir waren eigentlich alle so ein bisschen egal und ich war so, okay, ich weiß halt ganz genau, dass die alle irgendwie Stück für Stück abkratzen, so und dann hat sich's dann doch irgendwie nur noch abgezogen und ich fand es ein bisschen okay, aber so richtig irgendwas übergesprungen oder so, nee.
Aber am Anfang, hast du das Buch gelesen?
Nö.
Okay.
Am Anfang war es für mich halt auch noch so ein bisschen, ne? Francis Lawrence, der Regisseur, Tribute von Panem, auch so ein bisschen egal, so, aber der hat ja dann schon mehr Impact und geht halt schon mehr irgendwie in die Magengegend und das hat mich dann schon irgendwie mitgenommen, auf jeden Fall. Also der Spaß ist dann ja auch relativ schnell vorbei und den einzigen Spaß, den man vielleicht so auf eine Metaebene Art und Weise haben kann, ist auf jeden Fall hier Mark Hamill, der den ganzen Trupp anführt als, als knochentrockener
Major,
genau. Aber wie gesagt, ich fand das durchaus, wie gesagt,
ja,
alleine schon wegen
ja, ich glaube, wenn man das Buch nicht gelesen hat, ist man vielleicht auch nicht so sonderlich enttäuscht, weil ja, man nicht weiß, was, gut, man weiß, die laufen halt und werden nach und nach erschossen, aber ich glaub, ein Buch ist dann vielleicht nochmal mehr mit inneren Monologen und nochmal mehr Nachdenken über Dinge, aber bei dem Film halt, die laufen halt und dann wird es mal also, ein bisschen anstrengender und dann mal wieder nicht und dann.
Vielleicht hängt es bei mir einfach schon an dieser Grundidee, dass die alle freiwillig dann gekommen sind, weil ich mir also dachte, ich weiß nicht, was für mich persönlich passieren müsste, dass ich mich freiwillig für so einen Schwachsinn anmelde und da das für mich nicht funktioniert hat, wird es dann schwierig, dass irgendwas davon für mich nachvollziehbar ist, weil ich so denke, alle dumm, ihr seid selber schuld, ihr seid da, weil ihr freiwillig da seid.
War das schon okay, weil er ja diese Inszenierung natürlich auch, ne, patriotisches Opfer, beziehungsweise halt, also das Ganze halt so fett aufzieht und offensichtlich auch die einzige Möglichkeit bietet, dass man ne, in diesem Fall auch irgendwas für die Familie tut oder sonst irgendwie. Ne?
Aber dafür fand ich, war dann auch die Welt nicht ausreichend genug dargestellt, dass ich dann das irgendwie also wie gesagt, ich konnte es nicht nachvollziehen, warum man das freiwillig tun sollte, weil auch wenn man dann Flashbacks sieht teilweise von eben der Cooper Hoffman Figur, hatte ich nicht das Gefühl, dass er jetzt ultra darauf angewiesen ist, das machen zu müssen. Und dann fällt sich für mich die Frage, warum soll ich mir das antun?
Ja.
Und wenn ich das nicht hinkriege für mich, dann funktioniert halt einfach eigentlich fast nichts von diesem Film.
Ja. Hm. Na, dann so, guck also du halt das Running Man, ist ja okay.
Ja.
War ja auch dieses Jahr im Kino.
Genau. Siehst du, den muss ich noch nachholen.
Mit Glenn Powell, das lohnt sich ja, auf jeden Fall auch.
Mit
ansonsten könnt ihr auf jeden Fall jetzt auch The Long Walk nachholen von Francis Lawrence, eine der zahlreichen Stephen King-Verfilmungen. In diesem Jahr ist erschienen bei Leonine und auch zu gewinnen. Und dann haben wir noch Hörspiele bekommen von Disney zu Zoomania Teil 2. Die sind jetzt noch nachgeliefert worden. Also auch noch zu gewinnen beim Filmriss Filmquiz gleich. Das wird's geben. Und damit sind wir eigentlich auch schon durch soweit mit den Filmen, die wir für euch haben in dieser Woche und können ja schon mal uns ein bisschen vorfreuen auf die nächste Woche.
Oh ja, da freue ich mich besonders.
Ich bin raus.
Das ist die Eröffnung. Das sind nämlich Young Fathers Promised Land vom Soundtrack zu 28 Days Years Later, Teil 1 quasi. Und jetzt kommt der zweite Teil nächste Woche in die Kinos, The Bone Temple.
Da bin ich
gespannt.
Mich.
Auf jeden Fall. Ne? Das wird nochmal auf jeden Fall spannend. Und dann hast du dir ja auch The Housemaid schon angehört.
Ja, ich hab mir das Hörbuch runtergeladen, nachdem mir eine Freundin gesagt hat, dass das Buch gut war. Und dachte ich auch, Mensch, hab eh aufzuräumen, muss ich nebenbei Hörbuch hören. Und also ich bin mal gespannt, ob das im, vielleicht werden die es ein bisschen abändern, das macht ja ein bisschen Sinn. Aber wie der Film ist und wenn man das Buch gelesen hat oder auch nicht und ob er unterhält oder nicht, das hört ihr dann nächste Woche. Schau ihn mir an.
Werden wir auf jeden Fall drüber sprechen. Die Jasmin hat sich Aisha Can Fly angeschaut. Das ist ein sehr, durchaus, mal gucken, was sie erzählen wird nächste Woche. Es ist aber wieder so ein Drama, auf jeden Fall auch über eine Frau im Iran, wenn mich nicht alles
Ägypten,
täuscht.
Ägypten war es. Ich glaube, es ist ein ägyptischer, okay. Genau.
Aber
also es ist genau
Repression.
Einer von den zwei schlechte Laune-Filmen für nächste Woche.
Oh yeah.
Der andere ist dann die Stimme von Hindra Jab.
Ja, der aber nicht läuft in Leipzig.
Ach, der läuft ganz gut. Nee, ich habe jetzt nur in unsere Liste geguckt, da stand er noch
drin. Und der läuft auch erst am 22.01. an. Da stimmt die Liste nicht.
Entschuldige.
Also wir hoffen doch, dass wir einen Start kriegen hier in Leipzig, aber bisher sieht es leider nicht so aus. Ich dachte schon, du meinst mit schlechte Laune Film Extrawurst, aber so schlechte Laune macht der gar nicht. Da bin ich tatsächlich gespannt, was
ich
du sagst.
Ich bin auch. Ich werde den mir auch
schick dich da ins Kino, glaube ich, Aki, okay. Weil ich bin da sehr gespannt, weil ich traue schon fast meiner eigenen Meinung nicht, weil ich fand ihn echt gut.
Ja, ach, du hast ihn geguckt?
Ja.
Ah, okay.
Ich habe den in der Presse gesehen und ich hatte halt wirklich eher so, gibst du dir das jetzt oder gibst du es dir nicht?
Ja, ich mag Harpe Kerkeling eben sehr gerne.
Ja, und der scheint wirklich in diesem Film. Also es ist wirklich...
Ist es ein Must-See.
Macht sehr viel Laune und sagt viel Wahres auf jeden Fall über unsere Gesellschaft und den Zustand, in dem wir uns befinden. Dann wird es Small Town Girl geben, haben wir ja schon drüber gesprochen, genauso wie auch Mother's Baby, sind beide ab nächste Woche im Kino zu sehen und wir haben nächste Woche auch Madame Kika, ein Film, der auch schon in Cannes gefeiert wurde und einer meiner durfte durchaus Favorites in diesem Jahr, die ich bisher gesehen durfte, nächste Woche läuft Silent Friend an mit Tony Leung in der Hauptrolle, ein wirklich besonderer Film, möchte ich mal sagen. Also einer, der audiovisuell halt auch wirklich mitreißt und über seine mehr als 2 Stunden Lauflänge wirklich, was ganz Besonderes ist. Ildiko Iñedi hat den gemacht, die Körper und Seele gemacht hatte vor einigen Jahren, der auch schon sehr, sehr beeindruckend war in jedem Fall. Gibt auf jeden Fall so einiges, worauf wir uns freuen dürfen in der nächsten Kinowoche. Ich würde jetzt hier nochmal den hier anspielen.
Mhm.
Ja, der braucht ein bisschen. Der braucht ein bisschen.
Ah.
Ha? Wait for it. Wait for it. Und damit freuen wir uns vor auf die nächste Woche. Und dass das Kino richtig loslegt in der nächsten Woche hier. Und nicht mehr nur Avatar irgendwie die Kinos beherrscht. Aber bis es soweit ist, haben wir natürlich noch was für euch am Ende dieser Sendung, die jetzt damit dann auch endgültig mal zu Ende geht. Und zwar das
Filmriss Filmquiz.
Ganz genau. Letzte Woche gab es Zero Dark Thirty wegen Joel Edgerton und Train Dreams, den wir hier gelobt haben. Diese Woche gibt es dies hier.
Ich glaube, dass niemand irgendjemanden retten kann.
Sie hat jemanden gerettet. Sie wollte ihn nicht verletzen. Sie hat versucht, ihm zu helfen.
Von wem redest du überhaupt?
Er geht nach Hause, dank ihr.
Charlie.
Sie hat's nicht getan, um ihm weh zu tun, sondern weil sie ihn nach Hause schicken wollte.
Ist dir schwindelig? Charlie, sieh mich an.
Sie wollte ihm helfen.
Wer?
Ellie. Sie hat versucht, ihm zu helfen. Sie wollte ihn nur heimschicken. Hast du manchmal das Gefühl, dass Menschen unfähig sind, Mitgefühl zu haben? Menschen sind wundervoll.
Ja, wenn ihr wisst, was das war, schickt uns eine Mail an folgende Adresse.
Schreiben an filmriss@popculture.de.
Und zu gewinnen gibt es in dieser Woche zu Rental Family Bento-Boxen und Stäbchen und zu Greenland Teil 2 Freikarten.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Und all die schönen Dinge, über die wir eben noch gesprochen haben. Wir sind damit am Ende für diese Woche und freuen uns schon auf die nächste. Sagen euch aber, schaut euch Rental Family an, Ein einfacher Unfall oder Song Sung Blue.
Get everybody in the stuff together.
Und Jasmin legt euch Schwesterherz sehr ans Herz. Ja. Das alles in dieser Woche im Kino und ich sage danke für den Moment und tschö Flo.
Tschö bitte.
Ciao Ali.
Ciao, bis zum nächsten Mal.
Und tschüss Aki.
Sayonara.
Lars sagt auch tschüss. Und das letzte Wort hat der hier.
Hallo, hier ist Josef Hader im freien Radio. Es ist ein freies Radio. Das ist ein freies Land und braucht freie Radios.